Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Mehr Frauen in den Verwaltungsrat. Die Regierung packt die Quote an, aber mit den Seidenhandschuhen. Ein Jahr Obama, die zweite. Die Bilanz fällt wenig schmeichelhaft aus.
You know, playing golf with John Boehner a couple of times or one time or whatever doesn't cut it.
Ein bisschen Golfspiel mit dem politischen Gegner reicht halt nicht, meint der Professor in Washington. Und was sagen uns die Regionalwahlen von gestern? Unser Schwerpunkt. Und der Bärtige, der mit den Kühen fühlt.
Kühe und Geiss, die Hörner haben, oder? Die haben Köpfe oben auf der Weide. Also die sind stolz. Oder? Und die, die enthornt sind, die sind immer so geknickt.
Bergbauer Kapauls Kampf fürs Schweizer Hornvieh, unser Schlusspunkt. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber die Meldung des Tages mit Kevin Kahnes.
Der Bundesrat strebt für Führungsgremien von bundesnahen Betrieben eine Frauenquote von 30% an. Die Zielvorgabe betrifft unter anderem die obersten Leitungsorgane von SBB, Post oder RUAG. Sie soll bis Ende 2020 umgesetzt sein. Wie der Bundesrat schreibt, erfüllen bisher nur wenige der betroffenen 24 Unternehmen die Vorgabe. Außerdem will der Bundesrat darauf achten, dass in den Führungsgremien die Sprachregionen ausgewogener vertreten sind. In Israel ist der frühere Außenminister Avigdor Lieberman von der Anklage der Korruption freigesprochen worden. Der rechtskonservative Lieberman wird jetzt wieder in die Regierung zurückkehren, wie Ministerpräsident Netanyahu sagte. Es wird damit gerechnet, dass er erneut das Außenministerium übernimmt. Lieberman war letztes Jahr zurückgetreten. Er wurde wegen Korruption und Amtsmissbrauchs angeklagt, im Zusammenhang mit der Ernennung eines Botschafters. Der ehemalige Palästinenser-Präsident Yasser Arafat ist offenbar mit dem radioaktiven Stoff Polonium vergiftet worden. Es sei wissenschaftlich bewiesen, dass Arafat keines natürlichen Todes gestorben sei, sagte seine Witwe Suha Arafat der Nachrichtenagentur Reuters. Sie berief sich dabei auf die Ergebnisse einer Schweizer Untersuchung des Leichnams von Arafat. Der Bericht des Lausanner Universitätsspitals liegt auch dem Fernsehsender Al Jazeera und der britischen Zeitung Guardian vor. Gemäss diesem Bericht haben die Experten eine tödliche Dosis Polonium-210 in Arafats Leichnam entdeckt. Arafat war im Jahr 2004 in einem Pariser Spital gestorben. Die SBB will bis Ende 2014 sämtliche Fernverkehrszüge mit Signalverstärkern ausstatten. Diese sollen besseren Handyempfang und stabilere Internetverbindungen ermöglichen. Zurzeit sind über 70% der Fernverkehrszüge mit den Geräten ausgerüstet. Noch offen ist, ob auch Regionalzüge mit Signalverstärkern ausgestattet werden. Derzeit diskutieren Mobilfunkanbieter und SBB über die Finanzierung. Die SBB schätzt die Kosten auf rund 66 Millionen Franken. Die Schweiz und Kosovo arbeiten künftig bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität enger zusammen. Die beiden Länder haben in der kosovarischen Hauptstadt Pristina ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, wie die Bundesbehörden mitteilten. Mit dem Abkommen können die beiden Länder Informationen zu verdächtigen Personen austauschen, gemeinsame Gefahrenanalysen durchführen oder gemischte Ermittlungstruppen bilden. In der Schweiz sollen die Schafherden vom neuen Jahr an besser vor Grossraubtieren geschützt werden. Der Bundesrat hat dafür die revidierte Jagdverordnung auf Anfang 2014 in Kraft gesetzt. Unter anderem fördert der Bund die Zucht, Ausbildung und den Einsatz von Herdenschutzhunden. Außerdem sollen, wenn möglich, Elektrozäune installiert werden, um zum Beispiel den Wolf von den Herden fernzuhalten. Nicht nur Linke und Grüne sind dagegen, dass die Schweizer Armee Gripen-Kampfflugzeuge kauft. Auch ein bürgerliches Referendumskomitee will 10'000 Unterschriften beisteuern. Nötig sind mindestens 50'000 Unterschriften, damit das Referendum zustande kommt. Vertreter des liberalen Anti-Gripen-Komitees betonten vor den Medien, sie seien keine Armeegegner und sie stünden zur Landesverteidigung. Aber der vorgesehene Gripenkauf sei finanzpolitisch unvernünftig. Uli Hoeneß, der Präsident des deutschen Bundesliga-Fußballclubs Bayern München, zieht eine erste Konsequenz aus der Anklage wegen Steuerhinterziehung. Er tritt aus dem Verwaltungsrat einer Tochter des Versicherungskonzerns Allianz zurück. Es handelt sich dabei um eine persönliche Entscheidung von Uli Hoeneß, teilte die Allianz mit. Nach dem Konzern ist das Stadion von Bayern benannt, die Allianz Arena in München. Der Westschweizer Tennisspieler Stanislas Wawrinka hat sein zweites Gruppenspiel an den ATP Masters in London verloren. Er verlor gegen den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal 6:7 und 6:7. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.225 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.707 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.2328 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,16 Rappen. Das Wetter. Morgen gibt es ein Gemisch aus Sonne und einigen Wolkenfeldern. In den Alpen und im Süden ist es sonnig. Am Nachmittag wird es mild bei rund 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Freispruch. In Israel setzt sich Lieberman auf den Ministerposten, den man ihn warm gehalten hat. Der Fluch der zweiten Amtszeit, eine Bilanz zu US-Präsident Obama. Die Absicht der Entwicklungszusammenarbeit, eine Schweizer Offensive zugunsten der Schwellenländer. Dann die teurere Autobahnvignette.
Die Befürchtung ist groß, dass 100 Franken zu teuer ist und dass die Norditaliener dann einfach auf die normale Straße fahren werden.
Wird das Tessin überfahren? Und schließlich, wie der bärtige Armin Kapaul der Mehrheit der Bauern einen Hornstoß versetzt. Echo der Zeit. Zuerst aber die Frauenquote. Der Bundesrat wagt sich an das Thema, aber nur ein bisschen. Er möchte Frauen in den Chefetagen fördern, und zwar dort, wo er konkret Einfluss nehmen kann, in sogenannt bundesnahen Betrieben, also bei den SBB, der Post und der Swisscom etwa. Dort will er den Frauenanteil in den Verwaltungsräten auf 30% erhöhen. Das Vorhaben hat allerdings einen Makel. Es ist nicht mehr als eine Absichtserklärung. Und am Malaise in der Teppichetage der Wirtschaft ändert sich damit auch nichts. Geraldine Eicher.
Ambitiös ist dieses Ziel des Bundesrats nicht. Schon heute hat es in Verwaltungsräten in bundesnahen Betrieben mit rund 25% vergleichsweise viele Frauen. Auf 264 Verwaltungsratssitzen, über die der Bundesrat mitbestimmt, saßen vor einem Jahr immerhin 65 Frauen. Nun will der Bundesrat den Anteil auf eine Zielquote von 30% erhöhen. Das ist lediglich eine Absichtserklärung, keine gesetzlich verpflichtende Quote. Dennoch ist SP-Ständerätin Anita Fetz zufrieden. Sie hat den Bundesrat zum Handeln aufgefordert.
Mir sind solche Ziele lieber, die umgesetzt werden, als irgendwelche ambitiösen, die dann einfach als bessere Zahl dastehen.
Dort, wo politisch gesteuert werden kann, hat der Druck der Frauen einiges bewirkt, in Städten oder Kantonen. In der Wirtschaft ist diese Entwicklung weniger spürbar. Eine aktuelle Studie der unabhängigen Vermögensverwalter von Z-Capital zeigt, dass vor 5 Jahren die Frauenquote bei börsenkotierten Gesellschaften bei gut 10% lag. Heute sind es 16%. Damit liegt die Schweiz unter den europäischen Ländern aber nach wie vor auf einem der hintersten Ränge. Der Grund dafür, dass die Schweizer Wirtschaft 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts nicht weiter sei, liege an den Strukturen, sagt Anita Fetz.
Das hat natürlich damit zu tun, dass die Gremien, die solche Vorschläge machen, vor allem männlich besetzt sind und die Männer natürlich auch entsprechende Netzwerke haben. Da kommt ihnen viel eher ein entsprechender Spezialist männlicher Art in den Sinn als weiblicher Art.
Und zu oft würden in technischen Branchen lediglich technische Spezialisten gesucht und dabei ausgeblendet, dass eine Unternehmensführung auch sonst Know-how brauche, sagt Anita Fetz, die mit ihrem Büro für Media Unternehmen und Verwaltungen berät. In Verwaltungsräten brauche es aber auch Fachleute aus den Bereichen Recht, Personal oder Finanzen.
Das sind Bereiche, da findet man viel eher hochqualifizierte Frauen als alleine im technischen Bereich. Da wird einfach noch zu eng gesucht.
Wichtig ist ihr, dass jetzt überall das Ziel von 30% anvisiert werde. Denn 30%, das ist die sogenannte kritische Masse. Mit einem Anteil von 30% können Frauen eine Unternehmenskultur mitprägen, zeigen Untersuchungen. Und in Verwaltungsräten heißen 30% nicht selten, es braucht lediglich mehr als eine Frau. Eine gesetzlich verankerte Quote hält Anita Fetz in der Schweiz zurzeit nicht für umsetzbar. Eine Umfrage, die nächste Woche im Buch «Frau macht Karriere» veröffentlicht wird, zeigt, dass sich 2/3 der Frauen auch keine Quote wünschen. Co-Autorin des Buches ist die Journalistin Elisabeth Rizzi. Sie folgert:
Wenn man anschaut, dass die Situation immer noch so schlecht aussieht, müsste man sich schon zumindest überlegen, temporär eine Frauenquote einzuführen.
Verschiedene Länder haben sich bereits für eine Quote entschieden. In Frankreich etwa gilt ab nächstem Jahr eine Quote von 20 und ab 2017 eine Quote von 40%. Einen etwas subtileren Weg als eine Quote schlägt das Berner Beratungsbüro Get Diversity vor. Einen Index, eine Liste, die aufzeigt, welches Unternehmen welchen Frauenanteil erreicht hat. Die Taktik dahinter: Kein modernes Unternehmen kann es sich heute noch erlauben, auf einer solchen Liste das Schlusslicht zu sein.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Er gilt als Hardliner und er liebt die undiplomatischen Auftritte. Ausgerechnet der Ultranationalist Avigdor Liebermann wird nun wohl wieder Israels Diplomatie anführen. Ein Gericht in Jerusalem sprach ihn frei von allen Korruptionsvorwürfen. Der Weg zurück an die Spitze des Außenministeriums scheint für Liebermann damit geebnet. Aus Jerusalem, Philipp Scholkmann.
Der 55-jährige Spitzenpolitiker verließ das Gerichtsgebäude in Jerusalem heute Vormittag im Blitzlichtgewitter und als freier Mann. Er ging sogleich zur Klagemauer in der Altstadt, um den lange herbeigesehnten Freispruch mit einem Gebet zu feiern. Liebermann dankte den Richtern, seinen politischen Freunden. Mehr als ein Jahrzehnt lasteten die Korruptionsvorwürfe auf dem einst aus Moldawien eingewanderten Politiker, der in Netanjahus Likud-Partei Karriere machte, bevor er seine eigene Rechtsaußenpartei gründete, Israel Beitenu, unser Haus Israel. Als Netanjahus wichtigster Bündnispartner besetzte er zuletzt das Außenministerium. Der Premierminister hielt es ihm, in Erwartung des heutigen Freispruchs, auch in seinem jüngsten Kabinett frei. Wenn der Staatsanwalt keinen Rekurs einlegt, dürfte Liebermann, reingewaschen von jedem juristischen Makel, in neuer Stärke in das Amt zurückkehren, womöglich schon nächste Woche. Ursprünglich war Liebermann vorgeworfen worden, er habe von Geschäftsleuten in großem Stil Schmiergelder angenommen. Doch der Staatsanwalt stellte die Ermittlungen ein und brachte den Politiker stattdessen nur in einem Nebenpunkt vor Gericht. Nämlich, dass Liebermann von einem israelischen Diplomaten Insider-Informationen zugespielt erhalten habe über eben dieses Korruptionsverfahren gegen ihn. Und dass er sich dafür später bei dem Diplomaten bedankt habe mit einer Beförderung zum Botschafter. Die drei Richter in Jerusalem rügten Liebermann zwar, befanden aber, die genauen Umstände seien zu unklar, die Schuldhaftigkeit Liebermanns nicht genügend erwiesen für eine Verurteilung in diesem verbliebenen Nebenpunkt. Netanjahu beglückwünschte Liebermann sogleich, er freue sich, mit seinem wichtigsten Partner wieder in der Regierung zusammenarbeiten zu können. Israels Linke dagegen zeigte sich enttäuscht über den Freispruch. Und auch in vielen ausländischen Hauptstädten dürfte die Rückkehr Liebermanns an die Spitze der israelischen Diplomatie mit Stirnrunzeln aufgenommen werden. Mit Extrempositionen am rechten Rand und rüden Sprüchen war der Nationalist im Außenministerium zum Schrecken der Kanzleien avanciert. Die europäische Kritik an den israelischen Siedlungen im Palästinensergebiet etwa verglich Liebermann mit der judenfeindlichen Politik in Europa während der Nazizeit. Für den Gazastreifen schlug er eine Strategie vor wie einst gegen Japan im Zweiten Weltkrieg, was nur als Anspielung auf einen Atombombenabwurf verstanden werden konnte. Als Lösungsansatz für den Palästina-Konflikt erwog er ein anderes Mal die Deportation israelischer Araber in die Westbank. Es gibt Dutzende Kommentare in diesem Register von dem Rechtsaußenpolitiker, der nicht an eine Friedenslösung glaubt oder jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Der Zufall des politischen Kalenders wollte es, dass ausgerechnet am Tag des Freispruchs von Hardliner Liebermann auch der amerikanische Außenminister Kerry nach Jerusalem kam, um den jüngsten Gesprächsversuch im Palästina-Dossier vom toten Punkt zu holen.
This can be achieved with good faith
Ein Friedensabkommen ist möglich mit Aufrichtigkeit, mit der Bereitschaft zum Kompromiss auf beiden Seiten, sagte der amerikanische Außenminister, während er mit steinerner Miene dem israelischen Premier Netanyahu gegenübersaß. Vielleicht dachte Kerry daran, dass sein israelischer Amtskollege wohl demnächst wieder Lieberman heißen wird.
Vor einem Jahr zog ein guter Wahlkämpfer durch Amerika.
When I'm president, meetings where laws are written will be more open to the public, no more secrecy. That's a commitment I make to you as president.
Transparenz und all die anderen Versprechen, all die Ambitionen kamen gut an und haben Barack Obama die Wiederwahl für die zweite Amtszeit gesichert. Doch statt diese Ziele umzusetzen, gibt seit Monaten fast nichts als Pannen, Krisen und Skandale. Was ist da los, Beat Soltermann?
Der IRS-Skandal, der NSA-Skandal, der Benghazi-Skandal und das alles in wenigen Monaten. Die zweite Amtszeit der US-Präsidenten scheint die Zeit der Skandale zu sein. Früher waren es Watergate oder Iran-Contra, Monica Lewinsky oder Hurricane Katrina. Die Amerikaner nennen das den Fluch der zweiten Amtszeit. Auch Obama leide unter ihm, glaubt Politologieprofessor Steve Billett von der George Washington Universität.
When it comes to advancing a legislative agenda, he's really going to have a very difficult time. Not simply because of the so-called second term curse, but because he's facing a much more difficult Congress now than he did during his first 2 years in office.
Doch es seien nicht die Skandale allein, die Obama ausbremsten. Es sei auch der Kongress und dort vor allem die tonangebenden Republikaner im Repräsentantenhaus. Sie suchten regelrecht nach vermeintlichen Skandalen, um diese dann politisch auszuschlachten, mit öffentlichen Anhörungen, in Talkshows, am Radio und Fernsehen, auch wenn von den Skandalen am Ende nicht viel übrig bleibt. Auch frühere Präsidenten hatten nicht immer einfache Konstellationen im Kongress, sagt Professor Billett. Doch dieses Mal sei es deutlich schlimmer.
There are a number of Republicans who are absolutely committed to the defeat of anything that this administration proposes.
Es gebe zahlreiche Republikaner im Kongress, deren einziges Ziel es sei, alles, was Obama erreichen möchte, zu verhindern. Umso erstaunlicher, dass Obama seinen Gegnern immer wieder freiwillig neue Munition liefert. Jüngstes Beispiel der Start von Obamacare. Die Website der Bundesregierung, auf der man Krankenkassenpolicen vergleichen und kaufen kann, funktioniert auch nach einem Monat noch immer nicht richtig. Und das im Land von Amazon und Google.
It's just astounding to most people that we can't work out a website that can handle all of these requests for healthcare coverage.
Niemand könne nachvollziehen, warum das nicht klappe. Eine Pannenserie und das ausgerechnet bei jenem Gesetz, mit dem Obama in die Geschichte eingehen möchte. Niemand weiß genau, warum der Präsident der Umsetzung des Krankenkassengesetzes nicht mehr Beachtung geschenkt hat oder wie gut er über die Mängel vor dem Start unterrichtet war. Nicht nur seine Gegner sprechen von einem Führungsproblem im Weißen Haus. Obama mischt sich dem Vernehmen nach wenig ins Tagesgeschäft ein. Er isoliere sich, heißt es. Er treffe einsame Entscheide, wie jene in der Syrien-Krise, und er umgebe sich mit Kopfnickern.
If you look at it from the standpoint of a sports team, we're now to the third team. These are not as good as the initial crowd that helped to manage the White House for the president.
Im Sport würde man von einem Drittklasse-Team sprechen. Viele fähige Leute in Obamas Team seien nach der ersten Amtszeit weitergezogen, weiß Steve Billett. Die Republikanische Partei nimmt den Ball auf. Sie nennt Obama den Bystander President, einen Präsidenten, der statt zu führen, bloß unbeteiligt zuschaut. In einem Bereich ist Obama sicher passiver als viele seiner Vorgänger, in der Beziehungspflege. Die empfindet er nämlich als lästig, vor allem wenn es um die Beziehung zu den Republikanern geht. Zwar hat er Anfang Jahr einige Republikaner zum Abendessen eingeladen, doch zu viel mehr war er nicht bereit.
You know, playing golf with John Boehner a couple of times or one time or whatever, doesn't cut it.
Ein-, zweimal mit John Boehner, dem Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Golf zu spielen, das reiche nicht, um die Fronten im polarisierten Washington etwas aufzuweichen, so formuliert es Politologieprofessor Steve Billett. Er befürchtet, dass sich weder Obama noch die Republikaner groß ändern werden. Erst die Wahlen 2016 würden wohl frischen Wind bringen. Das heißt aber auch, Obama ist bereits 3 Jahre vor Ende seiner Präsidentschaft eine «lame duck» und Reformen bei der Einwanderung, bei den Steuern oder dem Waffenrecht bleiben eher eine Illusion.
Ja, da hat der US-Präsident schlechte Karten und ist erst noch kein wirklich guter Spieler, das hat dieser Bericht aus Washington gezeigt. Wenn wir den Fokus öffnen, geografisch ein Gradmesser für die politische Temperatur sind ja immer auch die regionalen Wahlen und von denen gab es einige in den USA gestern. Bert Soltermann, bestätigen denn die Resultate, dass es um Obama bzw. seine Demokraten schlecht steht?
Ich denke, das kann man so nicht sagen. All diese Wahlen waren von den Rahmenbedingungen her sehr speziell. Es ist nicht möglich, aus den Ergebnissen einen eindeutigen Trend in die eine oder andere Richtung herauszulesen.
Schauen wir doch etwas genauer hin im Bundesstaat New Jersey zum Beispiel. Hat sich jedenfalls ein Republikaner die Gouverneurswahl gesichert? Er hat gewonnen in einem eigentlich demokratischen Staat.
Ja, aber es ist ein ganz spezieller Republikaner. Die Person von Chris Christie stand da stärker im Vordergrund als die Partei. Auch jeder dritte Demokrat zum Beispiel hat Christie gewählt. Das ist umso erstaunlicher, weil er gegen Abtreibungen ist, gegen Gewerkschaften und gegen Steuererhöhungen für Reiche und auch sonst durchaus konservative Werte vertritt. Aber Chris Christie hat die Leute in New Jersey durch seinen beherzten Einsatz nach dem Sturm Sandy, bei diesen Aufräumarbeiten überzeugt und Christie ist trotz allem kein klassischer Tea Party-Vertreter. Er wird deshalb auch als möglicher republikanischer Präsidentschaftskandidat im Jahr 2016 gehandelt.
Ein anderes Beispiel: In Alabama standen sich zwei Republikaner gegenüber bei einer Nachwahl für einen Sitz im US-Kongress und es hat nicht derjenige von der ultrakonservativen Tea Party gewonnen. Sind die moderaten Republikaner auf dem Vormarsch?
Es gibt in der Tat in einigen Wahlkreisen Bemühungen von Unternehmern, gemäßigtere republikanische Kandidaten zu finanzieren, die dann gegen Tea Party-Leute antreten. Das zeichnet sich für die Zwischenwahlen nächstes Jahr in einigen Bundesstaaten so ab. Der Fall in Alabama ist vor diesem Hintergrund spannend, aber ich denke noch kein wirklicher Beweis, dass diese Strategie auch andernorts aufgeht. Der Sieger in Alabama ist äußerst konservativ und politisch nicht wirklich weit weg von seinem Tea Party-Vorgänger.
Aber ist das der Anfang von weiteren innerparteilichen Flügelkämpfen zwischen den Moderaten und den sehr konservativen Republikanern?
Dieser Kampf ist schon voll im Gang, aber keine Seite konnte sich wirklich durchsetzen bis jetzt. Die Siege von Gouverneur Christie in New Jersey und vom Kongressabgeordneten Bradley Byrne in Alabama helfen den traditionellen Republikanern, denke ich, wenn es darum geht, Argumente für eine gemäßigtere Strategie auf nationaler Ebene zu finden.
War die Blockade gegen Obamas Gesundheitsreform, bei der quasi der Staat lahmgelegt wurde, ein Eigentor für die Tea Party? Könnte sich das rächen?
Ja, ich denke, auch da muss man abwarten. Die meisten Tea Party-Leute sind in ihren Wahlbezirken zu Hause dank der Blockadepolitik noch beliebter geworden. Was national schädlich ist, kann sich lokal also durchaus lohnen.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Washington von unserem USA-Korrespondenten Bert Soltermann. Die Medienfreiheit in Bulgarien ist in ernster Gefahr. Ein einziges Firmenimperium hat direkt oder indirekt fast alle Medien im Land unter Kontrolle. Das ist einer der Gründe, wieso in der Hauptstadt Sofia die Menschen jeden Tag demonstrieren. Wie unheilvoll Macht und Medien verfilzt sind, zeigt das Beispiel des TV-Star-Moderators Nikolai Barekow, der jetzt eine neue Partei gründet. Er hat das Geld dieses Medienimperiums im Rücken und nennt seine Partei «Bulgarien ohne Zensur», ausgerechnet. Die Reportage von Christoph Wüthrich.
Dobar večer, Burgas. Zdravej, Bulgarija. Ja sam Nikolai Barekow. Това е Bulgarija без цензура. Freitag nach Feierabend in der Fußgängerzone von Burgas am Schwarzen Meer. Nikolai Barekow begrüßt die mehreren hundert Menschen, die sich versammelt haben vor seiner Bühne mit Lichtshow und schwerer Soundanlage. Vor allem Rentnerinnen und Rentner sind es, sowie viele junge Männer. Als erstes zieht Barekow das patriotische Register. Die bulgarische Hymne steht immer am Anfang der Show, dieser Politversammlung, die live auf TV7 übertragen wird. In den letzten 3 Monaten hat Barekow in 20 Provinzstädten seine Bühne aufgebaut. Der Starmoderator ist jung, attraktiv, kurze Haare und 3-Tage-Bart, Sakko und Jeans, spitze Halbschuhe. Die Politiker dürfen nur noch im Interesse des bulgarischen Volkes arbeiten und nicht mehr zu ihrem eigenen Vorteil, verkündet Barekow. Er redet über die wirtschaftliche Not im Land und über die Jungen, die das Land verlassen, weil sie keine Perspektiven haben. Dazwischen treten bekannte bulgarische Musiker aller Geschmacksrichtungen auf. Seid ihr bereit für eine neue Revolution, für eine neue Verfassung? Fragt der Rapper. Barekow schlägt radikale Töne an in seiner Politshow. Er bedient den großen Unmut in der Bevölkerung. Von der Schuld der allmächtigen Oligarchen am Zustand Bulgariens redet er aber nicht. Nach der Show sitzt er in der Lobby des Luxushotels Bulgaria und erklärt seine Politik. Jetzt gibt er sich gemäßigt. Am besten positionieren wir uns in der Mitte. Die ist frei, sagt Barekow. Er rechne vor allem mit Stimmen in der Provinz. Seine Mitarbeiter sagten es so. Das Zielpublikum seien rechte Wähler mit linken Sorgen. Und wie finanziert er die Kampagne für seine neue Partei?
Това, което правим в момента, е договор, който подписа моята продуцентска компания с TV7 за 20 предавания.
Meine eigene Produktionsfirma hat mit der Fernsehstation TV7 einen Vertrag abgeschlossen über 20 Sendungen, sagt Barekow. TV7 zahlt also dafür, dass es die Parteiveranstaltungen live ausstrahlen darf. Am anderen Ende Bulgariens, in der Hauptstadt Sofia, sitzt Ivan Petrov am Schreibtisch. Er ist Journalist und hat kritisch über das Firmenimperium berichtet, das die meisten Medien im Land beherrscht. Er tat das für das bulgarische Programm der Deutschen Welle. Diese kam daraufhin unter Druck. Eine bulgarische Bank verlangte die Entlassung Petrovs.
There is a bank. The last 3 governments keep most of the money of the state-owned companies.
Es handelt sich um die Bank, die das Geld der meisten staatseigenen Betriebe verwaltet, sagt Petrov. Und diese Bank finanziere auch Medien, direkt und indirekt, über sie die Kontrolle über 90% der bulgarischen Medien aus, auch über TV7. Das Geld, das Starmoderator und Jungpolitiker Barekow für seine aufwendige Kampagne bekommt, stammt also aus dieser Quelle.
This is not an original political movement. It is orchestrated.
Barekows Partei ist keine echte politische Bewegung. Das alles ist orchestriert, sagt Petrov. Und er weist darauf hin, dass einer der Eigentümer dieses Medienimperiums Delian Pevski ist. Das ist jener Oligarch, den das Parlament im Juni zum Chef des bulgarischen Geheimdienstes wählen wollte. Diese Wahl löste die Proteste aus, die seither täglich stattfinden. Warum aber sollte das Medienimperium eine neue Partei fördern? In Bulgarien hört man oft diese Erklärung. Sollte die Regierung unter dem Druck der gegenwärtigen Protestwelle zurücktreten müssen, hätten die Oligarchen schon ein neues Pferd im Stall. Und erst noch eines, auf das viele frustrierte, einfache Leute setzen würden. Nikolai Barekow in der Hotellobby in Burgas interessiert sich nicht für solche Spekulationen. Er strotzt vor Selbstsicherheit. Ich brauche gar keine Plakat- und TV-Werbung, denn ich bin schon jetzt die bekannteste Persönlichkeit in Bulgarien, sagt er und ist überzeugt, dass seine Partei stärkste oder zweitstärkste Partei im Land werden kann. Er sei bereit für das Amt des Premierministers. Gäbe es verlässliche Meinungsumfragen in Bulgarien, wüsste man, ob man tatsächlich damit rechnen muss.
Mit dem Bericht von Christoph Wüthrich ist es 18.29 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter auf die Straßen und auf die Alp. Es geht um die Autobahnvignette und das Hornvieh ohne Horn. Zuerst aber Entwicklungszusammenarbeit.
Entwicklungsländer verlieren jedes Jahr Milliarden Franken, weil ihre Machthaber Gelder aus dem Land verschieben und in Steueroasen verstecken. Das wird jedoch immer schwieriger, also gehen sie heute subtiler vor. Über Firmen, die sie selber kontrollieren, nutzen sie scheinbar legale internationale Finanzwege, um Reichtümer außer Landes zu bringen. Die Schweiz möchte sich nun stärker gegen diese sogenannt unlauteren Finanzströme engagieren. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Auf den ersten Blick scheint alles ganz legal zu sein. Eine Tochterfirma des staatlichen Ölkonzerns in Angola gründet zusammen mit einem Schweizer Rohstoffkonzern in Singapur ein Unternehmen. Dieses exportiert das angolanische Rohöl und liefert danach Fertigprodukte wieder zurück nach Angola. Die Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern hat kürzlich Recherchen zu diesem Beispiel veröffentlicht. Auch wenn man annehmen will, dass sich die beteiligten Firmen an die Gesetze Singapurs und der Schweiz halten, dieser Fall ist beispielhaft dafür, wie den Entwicklungsländern Geld entzogen wird. Denn der Gewinn wird nicht in Angola versteuert, sondern, wenn überhaupt, in Singapur. Und die Gewinne werden in verschiedene Steueroasen weiter verschoben. Die Nutznießer sind die Machthaber in den Ursprungsländern. Internationale Organisationen sprechen von neuen Formen der Steuerflucht. Gegen 1 Billion US-Dollar – das sind 1000 Milliarden, fließen pro Jahr aus Entwicklungsländern ab, schätzt die OECD. Viel mehr Geld, als in die Entwicklungshilfe in diese Länder fließt. Deshalb will die internationale Gemeinschaft das nun stoppen. Es wird diskutiert, wie man die Finanzströme genauer kontrollieren kann. Die Schweiz mit ihren liberalen Steuergesetzen für Holdingfirmen könnte dabei erneut international in die Kritik geraten. Grund genug, sich früh aktiv an der Debatte zu beteiligen. Christoph Graf von der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA sagt:
Die Schweiz ist international sehr stark vernetzt im finanziellen Bereich und da haben wir ein ureigenes Interesse, dass wir auch auf lange Frist glaubwürdig und eben eigentlich auch sauber und einen korrekten Finanzplatz haben.
Angestoßen hat die politische Diskussion in der Schweiz SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr. Auf ihre Anfrage hin hat sich der Bundesrat bereit erklärt, in einem Bericht zu prüfen, was die Schweiz beitragen kann im Kampf gegen den Kapitalverlust der Entwicklungsländer. Fehr hat konkrete Vorstellungen, welche Maßnahmen darin aufgeführt werden sollten.
Einerseits kann sie den automatischen Informationsaustausch einführen, gerade eben auch mit Entwicklungsländern. Damit wird Transparenz für die Behörden geschaffen. Auf der anderen Seite kann sie dem Beispiel Großbritanniens folgen. Großbritannien hat Anfang dieser Woche beschlossen, ein öffentlich einsehbares Register aufzulegen. Das heißt, die Geschäftsbeziehungen der Rohstofffirmen transparent zu machen.
Bis Geldabfluss aus den Entwicklungsländern reduziert wird, kann es allerdings dauern. Denn bisher konnte man sich bei der OECD noch nicht einmal auf eine genaue Definition des Begriffs unlautere Finanzströme einigen.
«100 statt 40 Franken soll die neue Autobahnvignette kosten. Dagegen ist das Referendum ergriffen worden. Der neue hohe Preis kommt deshalb am 24. November zur Abstimmung. Im Tessin sorgt die teurere Autobahnvignette für Ängste. Vor allem die Grenzgemeinden sehen sich in einer Blechlawine untergehen.» Patrick Künzler.
Bereits heute stauen sich die Autos an den Werktagen auf den Straßen im Südtessin. 50.000 Italienerinnen und Italiener fahren täglich über die Grenze zur Arbeit in die Schweiz, die meisten mit dem Auto. Und nicht alle Grenzgänger seien bereit, mehr Geld für die Autobahnvignette auszugeben, befürchten die Gemeindepräsidenten im Mendrisiotto. Die Pendler aus Italien könnten auf die Hauptstraßen ausweichen und dort noch längere Staus verursachen. Der Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis sagt:
Die Strassen sind heute oft verstopft, vor allem zu den Stoßzeiten. Und für die dortige Bevölkerung ist die Situation mühsam. Sie leiden natürlich unter dieser Verkehrsüberlastung. Und ja, die Befürchtung ist groß, dass 100 Franken zu teuer ist und dass die Norditaliener dann einfach auf die normale Straße fahren werden.
Aber nicht nur der mögliche Mehrverkehr auf den Landstraßen bereitet den Südtessinern Sorgen. Auch der Tagestourismus könnte unter einer teureren Autobahnvignette leiden. Der Tessiner Unternehmer und Kantonalpolitiker Rocco Cattaneo ist Verwaltungsratspräsident eines großen Aquaparks in Rivera am Monte Ceneri. Er befürchtet, dass weniger Italiener als bisher für kurze Ausflüge ins Tessin kommen.
Tessin lebt auch viel vom Tagestourismus aus der Norditalien.
Und wir werden sehr wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit, viele von diesen Touristen verlieren.
Damit das Tessin für Tagestouristen attraktiv bleibt, forderte Nationalrat Cassis als Fürsprecher der Tessiner Gemeinden die Einführung einer Tagesvignette für 10 Franken. Vergeblich. Eine Tagesvignette sei zu umständlich und zu bürokratisch, fand der Bundesrat. Das Tessin blitzte mit seiner Idee auch deshalb ab, weil andere Schweizer Grenzregionen einer möglichen Preiserhöhung bei der Autobahnvignette gelassen entgegenblicken. Im St. Galler Rheintal überqueren zwar ähnlich viele Autos täglich die Grenze wie im Tessin. Dennoch befürchten die Grenzgemeinden keinen Mehrverkehr. Reto Friedauer, Gemeindepräsident von St. Margrethen, sagt:
Ich rechne schon damit, dass es einzelne Automobilisten geben wird, die ausweichen werden. Aber ich rechne nicht damit, dass hier große Ströme auf die Kantonstrasse aufweichen werden.
Die meisten Pendler aus dem Vorarlberg kämen nämlich schon heute über die Landstrasse in die Schweiz. Ähnlich wie in der Ostschweiz klingt es auch in der Region Basel. Hier sagt beispielsweise der Präsident der Elsässer Grenzgängervereinigung, Jean-Luc Johannek, er könne sich nicht vorstellen, dass die Pendler aus Frankreich wegen der Vignette auf die Landstrasse ausweichen würden.
Es werden ganz, ganz wenige Grenzgänger die Vignette nicht kaufen und durch Basel fahren. Weshalb? Weil es auf jeden Fall viel mehr Zeit braucht. Es gibt natürlich automatisch mehr Stau. Und zudem glaube ich nicht, dass wenn man das ganze Jahr die Autobahn benutzt, dass es denn ein großes Drama ist, wenn man 60 Franken mehr zahlen muss.
Und aus diesem Grund rechnen auch die Grenzgemeinden in der Region Basel nicht mit mehr Verkehr. Mit dieser Sorge steht das Tessin unter den Grenzregionen also alleine da. Was macht denn die Situation im Tessin so besonders? Nationalrat Ignazio Cassis hat eine Vermutung.
Weil wir irgendwie eingebettet sind in einer mehr als 10 Millionen Einwohner Realität. Das ist die Norditalien, Lombardei, die Metropole Mailand. Und in Tessin verkehrt einfach der ganze Verkehr durch den Mendrisiotto. Und das ist wirklich objektiv gesehen ein Problem für die Bevölkerung dort.
Aber bei allen Bedenken, die das Südtessin hat, die Kantonsregierung setzt sich dennoch für die Preiserhöhung ein. Mit dem Geld aus der Vignette würde der Bund die Schnellstraßen im Kanton übernehmen und unterhalten. Zumindest finanziell würde das Tessin von einer teureren Autobahnvignette also profitieren.
Patrick Künzle. Die Milch kommt nicht aus dem Tetrapack. Das müssen in der Großstadt nicht nur Kinder lernen und machen Bekanntschaft mit der Kuh. Doch wie sieht die dann aus? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne Hörner. 9 von 10 der 700.000 Schweizer Kühe sind hornlos. Selbst Schweiz Tourismus werbt für das Erlebnis Alpkultur mit einer Kuh ohne Hörner. Das soll sich ändern. Braun und Fleck, Vieh Simmentaler und wie sie alle heißen, sollen wieder wie früher Hörner tragen, will die IG Hornkuh. Und dort ganz zuvorderst kämpft Armin Kapaul, 62, Biobergbauer aus dem Berner Jura. Max Ackermann hat ihn auf seinem abgelegenen Hof besucht.
Wer einen richtigen Geißenpeterstall sucht, auf Vallon-Giron, hoch über Moutier, würde er fündig. Acht hübsch gescheckte Ziegen klettern auf Kisten und Futterkrippen herum, sehr zum Wohlgefallen des Alpöhi.
Ja, das sind Geissen da, oder? Alle mit Hörner, alle zufrieden. Reden zwar von außen, aber sie wissen noch nicht, dass es regnet.
Armin Kapaul ist Biobergbauer und sieht genau so aus. Wilder Bart, gütige Augen, schwielige Hände. Auf dem Kopf eine handgestrickte Pudelmütze. Stolz führt er vom Ziegen weiter in den Kuhstall.
Also wir haben jetzt 8 Kühe da. Nein, 2, 4, 6. Eine hat noch nicht kalbert. 7. 7, das ist noch ein Rindlid.
Seit 17 Jahren bewirtschaftet der im Unterland geborene Bündner mit Frau und 3 inzwischen erwachsenen Kindern einen Hof im steilen Kettenjura.
Da haben wir noch Schäf und Esel. Und im Sommer haben wir noch 2 Schweine draussen. Dann haben wir noch Hühner, 2 Hunde und 3 Katzen.
Armin Kapaul ist ein Krampfer, aber einer, der auch das Nachdenken pflegt.
Und ich habe auch noch Stahldenker. Ja. Also, schauen. Da kommen wir ja die guten Ideen. Oder?
Die jüngste Idee ist der Hörnerfranken. Ein Subventionsfranken pro Tag für jede Kuh mit Hörnern und 20 Rappen für jede Ziege. Denn Hornvieh mit Hörnern ist auf Schweizer Bauernhöfen selten geworden.
Ja, ich habe einfach gefunden, wenn die Seite grösser ist als der Kopf, dann muss man langsam etwas machen. Oder? Das ist nicht mehr normal, so etwas. Oder?
Nein, das neue Normale ist eine Kuh ohne Hörner. 9 von 10 Hornviechern in der Schweiz wurde der Kopfschmuck entweder weggezüchtet oder man brannte ihnen die Hornansätze kurz nach der Geburt aus. Für Armin Kapaul ist das ein Angriff auf die Würde der Tiere.
Kühe und Geiss, die Hörner haben, oder? Die haben Köpfe oben auf der Weide. Also die sind stolz. Oder? Und die, die enthornt sind, die sind immer so geknickt, als hätten sie da irgendwie einen Balken auf dem Knick, wo sie irgendwie runtertropft. Ich weiss nicht, ob das mit dem Phantomschmerz zusammenhängt, oder? Vielleicht schämen sie sich auch.
Ein typischer Satz für Armin Kapaul, der seine Tiere als Brüder und Schwestern bezeichnet, so wie die Indianer, bei denen er eine Zeit lang gelebt hat.
Wenn ein Horn anlängert, dann ist es warm. Wenn man anlängert, das Horn, das ist warm. Merkt ihr, da ist Leben drin, oder? Das sollte man dran haben.
Aus Respekt vor dem Tier, aber auch weil Hörner wichtig seien für den Stoffwechsel und für die Milchqualität. Ob das stimmt, untersucht nun ein Forschungsprojekt des Bundesamts für Veterinärwesen. Ein erster Erfolg für die IG Hornfranken, die sonst bei Behörden und Bauernverband auf wenig Verständnis stoßen. Die haben nämlich die modernen Freilaufställe durchgesetzt, damit aber gleichzeitig auch das Hornvieh verdrängt. In Freilaufställen haben die Tiere zwar mehr Bewegungsfreiheit als in der traditionellen Boxenhaltung, aber eben nicht genug, um sich aus dem Weg zu gehen. Verletzungen durch Hornstöße sind fast unvermeidlich. Mehr Platz fordert Armin Kapaul oder zurück zur Methode der Vorväter.
Unsere Grossväter waren nicht blöd. Die haben schon gewusst, was sie machen.
Die Kühe so oft wie möglich auf die Weide lassen, im Stall aber anbinden, rät Armin Kapaul und sammelt fleißig Unterschriften für die Petition der IG Hornfranken. Rund 15.000 sind schon beisammen. Vielleicht gibt's dereinst doch eine kleine Entschädigung für die Mehrarbeit mit dem Hornvieh. Aber Geld ist für Armin Kapaul gar nicht das Wichtigste. In erster Linie geht es ihm um einen anderen Umgang mit den Tieren.
Wenn man sie rauslässt, oder? Dann muss man sie ja beim Anbinden wieder umarmen. Oder? Man läuft vorne und nachher geht man da so. Oder? Nachher kann man, so, kann man sie kraulen, man kann sie da schön putzen mit Spiegel und Bürsten. Oder? Man berührt sie immer, dann tut man den Schwanz nachbinden, dass nicht ein Dreck hineinliegt. Also man hat immer Kontakt, oder?
Kontakt zwischen Mensch und Tier, das ist, was zählt für Armin Kapaul, den Bündner Bergbauern im Berner Jura, mit dem Herzen eines Indianers.
Und mit dem Herzen eines Reporters war Max Ackermann für uns auf dem Land. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit, Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.